Das ist uns meiner Freundin Sam und mir vor ein paar Tagen passiert. Wir lieben es, in der Natur unterwegs zu sein und draußen spazieren zu gehen. Unsere Freunde hatten uns einen wunderschönen Ort in Wisconsin gezeigt, der Grand Park heißt. Wir waren 3 oder 4 Mal mit ihnen dort gewesen. Es war ein angenehmer Spaziergang. Wir gingen herum, bewunderten die schöne Aussicht auf den Lake Michigan, setzten uns auf Baumäste und unterhielten uns über Bücher, Spiele und andere Dinge. Wir hatten gerade ein neues Spiel angefangen. Hunter, The Darkness. Ein Pen-and-Paper-Rollenspiel, ähnlich wie Dungeons & Dragons. Nur damit du es weißt, Sam und ich sind etwa 1,85 oder 1,60 Meter groß. Das erste Mal, dass wir alleine hingingen, war es fast schon dunkel. Wir wollten ein paar Fotos machen, um sie für das Spiel zu bearbeiten. Der Park ist riesig, mit vielen Brücken, Wegen und sich windenden Pfaden. Wir gingen über eine Brücke neben einer Straße, mit dichtem Wald auf beiden Seiten. Als wir die Brücke überquerten, fuhr ein Auto vorbei. Ein Typ ließ das Fenster herunter und rief uns zu: "Soll ich euch mitnehmen?" Aber wir ignorierten ihn und gingen weiter. Keine Minute später kam dasselbe Auto aus der entgegengesetzten Richtung zurück. Diesmal ließ der Fahrer das Fenster auf seiner Seite herunter und ein anderer Mann rief uns etwas zu. Wir beschleunigten unseren Schritt und das Auto fuhr davon. Gerade als wir das Ende der Brücke erreichten, kam das Auto erneut aus der ursprünglichen Richtung. Wir rannten in den Wald und den Hügel hinauf. Wir hörten, wie das Auto anhielt und die beiden Männer uns etwas zuriefen. Wir rannten weiter und versteckten uns etwa 15 Minuten lang im Dunkeln, bis sie verschwanden. Danach rannten wir zurück zu unserem Auto und fuhren davon. Du denkst jetzt vielleicht, dass wir den Park danach mieden, aber als wir später bei Perkins heiße Schokolade tranken und wieder aufgewärmt waren, lachten wir darüber, wie verängstigt wir gewesen waren. Wir gingen danach noch ein paar Mal mit unseren männlichen Freunden in den Park und es passierte nichts Ungewöhnliches. Also beschlossen Sam und ich, noch einmal allein zurückzukehren, diesmal mit einer Kamera, um mehr Fotos zu machen, da wir beim ersten Mal nicht die gewünschten Aufnahmen bekommen hatten. Wir fühlten uns ein bisschen albern, weil wir zur gleichen Zeit und an denselben Ort zurückkehrten. Aber da wir ja mit unseren männlichen Freunden ohne Probleme dort gewesen waren, dachten wir, dass wir unsere Sorgen übertrieben hatten. Wie dem auch sei, wir kehrten zurück und waren gerade dabei, die gleiche Brücke zu überqueren, als ein Auto vorbeifuhr. Wie du dir denken kannst, ließ jemand das Fenster herunter und machte ein lautes Geräusch in unsere Richtung. Dieses Mal warteten wir nicht, bis sie umdrehten, sondern versteckten uns sofort im Wald und begannen, zurück zum Bootsanleger zu gehen. Wir entschieden, den anderen Ort, an dem wir Fotos machen wollten, auszulassen und einfach den Bootsanleger zu erkunden, in der Hoffnung, ein paar Bilder vom See zu bekommen. Es war nicht ganz das, was wir wollten, aber wir dachten, dass wir ein paar gute Sonnenuntergangsfotos machen könnten, da die Sonne fast unterging. Der Bootsanleger liegt am Ende eines langen Weges, der von einem großen Grasberg hinunterführt, eine Kurve macht und in den Parkplatz mündet. Wenn man vom Bootsanleger aus am rechten Rand des Parkplatzes weitergeht, findet man eine kleine Brücke, die in ein Wohnviertel mit einem Tennisplatz neben dem Naturschutzgebiet führt. Wir gingen gerade den Weg zum See hinunter, als dasselbe Auto wie zuvor in den Parkplatz des Bootsanlegers einfuhr. Sie sagten nichts, als sie an uns vorbeifuhren, aber wir beschlossen, langsamer zu gehen und zu überlegen, ob wir weiter zum Anleger wollten. Das Auto wendete auf dem Parkplatz und fuhr den Weg zurück. Als es bei uns ankam, hielt es an. Also drehten wir uns schnell um und begannen, den Hügel hinunterzulaufen. Dann wurden alle Fenster heruntergelassen und wir sahen, dass 4 Jungs und ein Mädchen im Auto saßen. Einer von ihnen sagte: "Hey, du bist so süß, komm mit uns, wir haben auf dich gewartet." Ein anderer fügte hinzu: "Komm schon, sei nicht schüchtern. Wir wollen nur ein bisschen Spaß haben." Bedenke, dass wir beide kleine Frauen sind, aber wir trugen große Wintermäntel und Mützen. Man konnte kaum unsere Gesichter oder Silhouetten erkennen, sie hatten also nicht viel, worauf sie reagieren konnten. Wir ignorierten sie, aber dann hörten wir jemanden rufen: "Wir kommen zurück für euch!" Sam und ich wollten kein Risiko eingehen und begannen, den Hügel hinunterzurennen. Wir hörten Schreie und sahen sie oben auf dem Hügel verschwinden. Wir rannten in Richtung der Brücke, da das der nächstgelegene Ort war. Sobald man die Brücke überquert, gibt es auf der linken Seite eine Betonplattform mit einem etwa 1,5 Meter hohen Abhang zu einer Rampe. Wenn man sofort von der Brücke springt, fällt man also an das untere Ende der Rampe und ist von der anderen Seite aus nicht zu sehen, wenn man sich duckt. Genau das haben wir getan. Wir hörten, wie das Auto mit hoher Geschwindigkeit den Hügel hinunterfuhr, dann öffneten und schlossen sich 4 Türen, während alle schrien und lachten. Sam und ich hatten große Angst und hielten uns fest. Als dann eine Weile Stille in der Nähe der Brücke herrschte, beschlossen wir, uns umzusehen, ob sie weg waren oder nicht. Wenn sie weg waren, wollten wir uns den Hügel hinaufschleichen oder einen anderen Weg zur Flucht finden. Wir warfen einen Blick hinüber und sahen einen Typen am anderen Ende der Brücke. Er sah uns ganz deutlich und rief seinen Freunden zu. Er begann, auf uns zuzurennen, also rannten wir in Richtung des Wohnviertels und umrundeten den Tennisplatz, während 3 der Jungs uns verfolgten. Einer war ziemlich nah, vielleicht 10 Meter entfernt, aber die anderen holten schnell auf. Wir machten eine schnelle Wendung zwischen 2 Häusern im Wohngebiet und zum Glück sahen wir sie danach nie wieder. Schließlich kamen wir langsam zu unserem Auto zurück, gingen durch das Waldschutzgebiet, überquerten die Straßen hastig und hatten große Angst. Noch in derselben Nacht riefen wir unsere Freunde an, die früher immer mit uns zur Reserve gekommen waren. Seitdem bestehen sie darauf, jedes Mal mitzukommen, wenn wir dorthin gehen, während 3 der Jungs uns verfolgten. Einer war ziemlich nah, vielleicht 10 Meter entfernt, aber die anderen holten schnell auf. Wir machten eine schnelle Wendung zwischen 2 Häusern im Wohngebiet und zum Glück sahen wir sie danach nie wieder. Schließlich kamen wir langsam zu unserem Auto zurück, gingen durch das Waldschutzgebiet, überquerten die Straßen hastig und hatten große Angst. Noch in derselben Nacht riefen wir unsere Freunde an, die früher immer mit uns zur Reserve gekommen waren. Seitdem bestehen sie darauf, jedes Mal mitzukommen, wenn wir dorthin gehen. Ich bin 25 Jahre alt und seit meiner Jugend liebe ich das Wandern. Ich weiß, Wandern klingt für die meisten Menschen nicht besonders spannend, aber in der Gegend, in der ich lebe, ist es ziemlich leicht, sich dafür zu begeistern. Man muss nicht weit reisen, um auf wirklich beeindruckende Ausblicke zu stoßen. Ich versuche jedes Wochenende, einen neuen Wanderweg zu finden. Normalerweise wandere ich allein, also trage ich immer ein Messer in meinem Rucksack, um mich im Notfall vor Wildtieren schützen zu können. Allerdings musste ich es in all meinen Wanderjahren noch nie benutzen. Tatsächlich war ich beim Wandern nie in einer gefährlichen Situation. Zumindest bis vor ein paar Tagen. Ich war auf dem Weg zu einem dicht bewaldeten Wanderweg, den ich noch nie zuvor besucht hatte. Ich wandere meist nachmittags und es war eine Jahreszeit, in der die Tage kürzer wurden. Das heißt, die Sonne ging jeden Tag ein bisschen früher unter, ein entscheidendes Detail, das ich vor dem Aufbruch komplett vergessen hatte. Erst unterwegs wurde mir klar, dass es draußen komplett dunkel sein würde, bevor ich meine Wanderung beenden konnte. Eine Entscheidung, die ich bis heute bereue, war, trotzdem loszugehen. Ich hatte ein ungutes Gefühl, kaum dass ich losgelaufen war. Einige Stunden später hatte ich etwa 85 der Strecke hinter mir. Zu diesem Zeitpunkt war es fast vollständig dunkel. Ich hatte zwar eine Taschenlampe dabei, aber trotzdem war die gesamte Umgebung ziemlich unheimlich. Dieser Teil des Weges lag tief im Wald. Es standen so viele Bäume, dass kaum Mondlicht hindurchdrang. Nicht falsch verstehen, bei Tageslicht ist die Landschaft wunderschön, aber nachts wirkt sie alles andere als beruhigend. Genau in diesem Moment begann ich ernsthaft zu bereuen, diese Wanderung unternommen zu haben. Da sah ich ein Licht weiter vorne auf dem Weg. In dem Moment, als ich meine Taschenlampe in diese Richtung richtete, erlosch das Licht sofort. Ich wusste nicht, was es war, aber ich konnte auch nicht einfach umkehren. Also war ich praktisch gezwungen, direkt auf die Stelle zuzugehen, wo es gewesen war. Tief in meinem Innern wusste ich, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es ein anderer Wanderer in der Dunkelheit war, praktisch null war. Schließlich erreichte ich die Stelle, von der das Licht gekommen war. Es war niemand da. Stattdessen lag eine große Seesacktasche auf dem Boden. Ich begann, die Bäume mit meiner Taschenlampe abzusuchen. Genau in dem Moment trat ein großer Mann, etwa 2 Meter groß, hinter einem der Bäume hervor. Mein Körper erstarrte komplett. Ich stand da wie ein Reh im Scheinwerferlicht und richtete die Taschenlampe auf ihn. Dann zog er langsam eine Machete hinter seinem Rücken hervor. Als ich das sah, rannte ich um mein Leben den Weg zurück in Richtung meines Autos. Ich blickte zurück und der Mann verfolgte mich. Ich warf meinen Rucksack ab, um schneller rennen zu können. Als ich schließlich eine Lichtung im Wald erreichte und mein Auto sehen konnte, lief ich weiter. Ich zog die Schlüssel aus der Tasche und öffnete das Auto. Ich sprang hinein, schloss die Türen und startete den Motor in weniger als 5 Sekunden. Doch der Mann war mir noch immer auf den Fersen und schaffte es, einen meiner Hinterreifen vollständig aufzuschlitzen, bevor ich entkommen konnte. Ich fuhr fast 8 Kilometer nach Hause mit einem fast platten Reifen. Direkt in meiner Einfahrt rief ich die Polizei und meldete den Mann, obwohl ich keine Ahnung habe, ob sie ihn gefunden haben. Ehrlich gesagt weiß ich nicht einmal, ob die Polizei wirklich nach ihm gesucht hat. Ein Teil von mir möchte zurückgehen, um meinen Rucksack zu holen, der Ausrüstung im Wert von mehreren $100 enthält. Aber es gibt keine Möglichkeit, wie ich mich dazu zwingen könnte. Außerdem gibt es keinerlei Garantie, dass er überhaupt noch dort ist. Soweit ich weiß, könnte dieser Typ zurückgegangen sein und ihn mitgenommen haben. Ich weiß bis heute nicht, worauf ich in jener Nacht gestoßen bin. Es war mit Abstand die furchterregendste Erfahrung meines Lebens und der Moment, in dem ich dem Tod am nächsten war. Es geschah vor Jahren, als ich 21 war. Damals war ich gut mit einem Jungen namens Jack befreundet, den ich in der Highschool kennengelernt hatte. Wir teilten beide eine Leidenschaft für die Natur, also dachten wir, es wäre eine gute Idee, eine einwöchige Rucksacktour durch die Wälder Kaliforniens zu unternehmen. Wir hatten so etwas schon einmal gemacht und ich hatte es wirklich genossen. Ich erinnere mich, dass ich mich sehr auf diese Reise freute. Alles begann gut, aber das hielt nur bis zur 2. Nacht an. Es dämmerte gerade und Jack und ich waren dabei, unsere Zelte für die Nacht aufzubauen, als wir in der Ferne das Knirschen von Blättern unter mehreren Schritten hörten. Wir waren ziemlich tief im Wald, aber es war nicht völlig ungewöhnlich, auf andere Camper zu treffen, auch wenn es eher selten vorkam. Schließlich tauchten 3 Männer auf. Sie sahen nicht aus wie Camper. Sie trugen keine Rucksäcke oder ähnliches. Es kam mir etwas seltsam vor, dass sie zu dieser Uhrzeit im Wald umherstreiften, aber ich maß dem keine große Bedeutung bei. Sie begrüßten uns auf eine halbwegs freundliche Weise und wir grüßten zurück. Dann fragten sie uns, ob wir vorhätten, dort zu campen, was offensichtlich war, da wir gerade dabei waren, unsere Zelte aufzubauen und unsere Sachen überall verstreut lagen. Wir sagten ja und fragten, ob das ein Problem sei. Wir wollten sicherstellen, dass wir uns nicht auf Privatgrund befanden oder an einem Ort waren, an dem wir nicht hätten sein dürfen. Sie antworteten mit Nein und entfernten sich einfach wieder. Die ganze Begegnung war merkwürdig, aber Jack sah das nicht so. Er meinte, es seien wahrscheinlich nur Jäger aus der Gegend, da sie alle bewaffnet waren. Etwas, das mir gar nicht aufgefallen war. Einige Stunden später schliefen Jack und ich in unseren jeweiligen Zelten. Da wurde ich von Schreien geweckt. Mehrere Stimmen, die in der Ferne schrien. Ich rief nach Jack, um zu sehen, ob er wach war. Er war es, genauso verwirrt wie ich. Es war 2 Uhr morgens, als das geschah. Unser Gespräch wurde von mehreren Schüssen unterbrochen. Ehrlich gesagt klangen sie, als kämen sie näher. Ich fragte Jack, ob er glaubte, dass die Leute jagten. Er antwortete, »Nein, Mann, unmöglich, dass sie um diese Uhrzeit jagen. Ich denke, wir sollten verschwinden.« Mein Herz begann heftig zu schlagen, als mir die Realität unserer Situation klar wurde. Wir öffneten beide unsere Zelte, nahmen nur das Nötigste mit und begannen uns schnell westwärts zu bewegen. Wir gingen vielleicht eine halbe Stunde lang, bevor wir anhielten. Die Schreie und Schüsse waren nun kaum noch zu hören, traten aber bis zum Morgengrauen sporadisch auf. Wir verbrachten die ganze Nacht dort sitzend, lauschend, völlig wach durch eine Mischung aus Angst und Adrenalin. Als endlich die Sonne aufging, überlegten wir, was wir als nächstes tun sollten. Letztlich beschlossen wir, bis Mittag zu warten, bevor wir zu unserem Lager zurückkehrten. Der Plan war, so schnell wie möglich alles zu packen, was wir noch retten konnten, und den Heimweg anzutreten, unsere Reise um 5 Tage zu verkürzen. Gegen Mittag machten wir uns vorsichtig auf den Rückweg. Was wir vorfanden, war einfach erschreckend. Unser Lager war komplett geplündert worden. Fast all unsere Sachen waren beschädigt. Es ging um Ausrüstung im Wert von Tausenden von Dollar. Doch das Verstörendste waren die Einschusslöcher in unseren Zelten. Man muss kein Genie sein, um zu erkennen, dass diese Leute wirklich versucht hatten, uns zu töten. Noch beunruhigender war die Tatsache, dass nichts gestohlen wurde. Alles wurde einfach nur zerstört. Wer es war, wissen wir nicht. Die einzigen Verdächtigen, auf die wir hinweisen können, sind die drei Männer, die sich uns näherten, als wir unsere Zelte aufbauten. Aber das führt zur Frage: Warum? Warum sollten sie so etwas tun? Die ganze Erfahrung hinterließ mehr Fragen als Antworten. Nichts ergibt wirklich Sinn, aber ich weiß, dass ich froh bin, noch am Leben zu sein. Am Ende sammelten wir schnell alles ein, was wir noch retten konnten, und machten uns auf den Weg zurück zu unseren Autos. Heute campe ich bei weitem nicht mehr so oft wie früher. Es war Wochenende und meine Tochter wollte einen Ausflug machen. Also beschloss ich, sie in einen alten Wald mitzunehmen, den ich früher oft besucht hatte. Der Wald hat einen langen, geraden Pfad entlang eines Kanals. Am Ende öffnet er sich zu einer Halbinsel mit Blick auf die Bucht von Miami, aber es gibt nur einen Ein- und Ausgang. Wenn man sich am Ende des Pfades befindet, etwa 45 Minuten zu Fuß vom Eingang entfernt, ist der einzige Weg hinaus, wenn man in eine Falle gerät, ins Wasser zu springen. Dieser Ort ist perfekt zum Wandern, also stiegen wir aus dem Auto und begannen zu gehen. Der Eingang liegt direkt neben einer stark befahrenen Straße mit vielen vorbeifahrenden Autos. Früher standen dort australische Kiefern, die die Wanderer vor den Blicken der Autofahrer schützten, aber die Stadt hat sie gefällt, weil sie nicht in die Gegend gehören. Es war leicht, uns von der Straße aus zu sehen, während wir gingen. Der Waldboden liegt tiefer als die Straße, sodass jeder Autofahrer hinabblicken und uns sehen konnte. Deshalb glaube ich, dass er wusste, dass wir nur zwei Frauen waren und dass er es mit Absicht tat. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, frage ich mich, was ich mir dabei gedacht habe. Zwei Frauen, die auf einem einsamen Pfad unterwegs sind, ohne einen anderen Ausweg als den, durch den wir gekommen waren. Wir saßen eine Weile da und blickten auf das Wasser eines Mangrovenflusses, als ich aufstand und einen großen, stämmigen Mann mit einem hellblauen Hemd auf uns zukommen sah. Ich blieb stehen und starrte ihn an. Meine Tochter ist 9 Jahre alt und verstand nicht, warum er gefährlich sein könnte. Sie fragte mich, ob wir weiter in Richtung Ozean gehen würden, und ich sagte nein, dass ich lieber beobachten wollte, was er tun würde. In meinem Kopf dachte ich, dass er einfach weitergehen würde, wenn er harmlos war. Als er bemerkte, dass ich ihn anstarrte, fing er an, vorzugeben, Fotos zu machen, aber auf eine seltsame und verrückte Weise, indem er ziellos auf Dinge zeigte. Alles, was da war, waren Steine und trockenes Gras, weil es nicht geregnet hatte. Es gab nicht viel zu fotografieren. Meine Tochter sagte: "Oh, schau, er macht nur Fotos." "Wovon? Was fotografiert er? Gras und Steine? Wer macht denn sowas?" Dieser Typ hatte ganz offensichtlich etwas im Schilde. Meine Tochter hat bessere Augen als ich und merkte bald, dass ich recht hatte. Aber nicht nur das, sie bemerkte auch, dass sie keine Kamera in seinen Händen sehen konnte. Das war mein erstes großes Warnsignal. Etwa 5 Minuten lang beobachtete ich ihn, um zu sehen, was er tun würde. Ich wollte nicht unachtsam sein und mit ihm hinter uns weitergehen, und ich wollte auch nicht auf ihn zugehen. Also blieb ich stehen. Ich nehme an, er merkte, dass ich ihm nicht den Rücken zukehren würde, also tat er so, als würde er weggehen, aber ich konnte ihn immer noch hinter ein paar Bäumen versteckt sehen. Er trug ein hellblaues Hemd, also hob er sich ziemlich deutlich von den trockenen braunen Ästen ab. Mutig winkte ich ihm zu, so in der Art: "Ja, ich sehe dich immer noch." Das machte mir klar, dass er etwas Böses plante. Wahrscheinlich hoffte er, dass ich unvorsichtig weitergehen würde. Aber ich blieb, wo ich war. Zu dem Zeitpunkt muss er aufgegeben haben und begann, zurück in Richtung Eingang zu gehen. Ich wartete noch ein paar Minuten, und als ich sicher war, dass er nicht zurückkommen würde, begann ich, zurück zu meinem Auto zu gehen. Meine Tochter fragte mich, ob wir weiter wandern würden. "Nein, Liebling, wir fahren jetzt nach Hause. Aber wir kommen später wieder. Ich kenne diesen Wald sehr gut, also nahm ich einen anderen Weg als den, den er genommen hatte. Es gibt nur eine Richtung, um hinauszukommen, aber die Straße ist lang und hat zwei Fahrtrichtungen. Eine führt zur Brücke, aber sie ist voller Dornenzweige und der Haupteingang liegt rechts. Ich ging nach links. Das würde mich vom Haupteingang fernhalten, also wäre ich sicher, falls er dort auf mich wartete. Als ich die letzten Meter zurückging, sah ich seinen weißen Truck in der Nähe des Eingangs stehen, aber als ich die Kuppe des Hügels erreichte, war er schon weg. Als wir zu Hause ankamen, brachte mich mein Partner in ein Geschäft und kaufte mir Pfefferspray. Ich war im Laufe der Jahre schon unzählige Male allein dort gewesen und hatte auch schon vorher Männer gesehen, ohne dass je etwas passiert war. Aber das hier war definitiv anders. Ich bin froh, dass ich ihn verscheucht habe. Von jetzt an werde ich das Pfefferspray in der Hand tragen. Meine Tochter und ich hätten heute in Gefahr geraten können, aber ich war auf alles vorbereitet. Es war eine gute Lektion für meine Tochter. Ich campte an einem kleinen See am Wochenende. Eigentlich sollte es nichts Besonderes sein, nur ein paar Tage im Wald am Wasser, um mich zu entspannen, nicht mehr. Der erste Tag war genau das. Ich kam an, baute das Lager auf und verbrachte den Tag und die Nacht ruhig. Dieser Ort war ziemlich abgelegen. Es gab einen schmalen Pfad, der dorthin führte, aber er war auf keiner Online-Karte oder ähnlichem verzeichnet, also kannten ihn wahrscheinlich nur Einheimische. Mein Vater hatte mich hierher gebracht, als ich ein Kind war. In all den Jahren, in denen ich diesen Ort besuchte, sowohl als Kind mit ihm, als auch als Erwachsener allein, hatte ich nie, nicht ein einziges Mal jemand anderen getroffen. Tatsächlich gab es nie einmal Spuren davon, dass jemand dort gewesen wäre. Den zweiten Tag verbrachte ich damit, um den See herumzulaufen und nachzudenken, nehme ich an. Ich drehte mehrmals meine Runden um den See während dieser Stunden des Wanderns. Alles war ruhig und angenehm, bis ich bei einer dieser Runden Fußspuren im Boden entdeckte, direkt am Rand der Baumgrenze. Ich war schon so oft im Kreis gelaufen und hatte sie nie zuvor gesehen. Dort waren sie so klar und deutlich, dass ich nicht glauben konnte, sie übersehen zu haben. Außerdem wirkten sie ziemlich frisch. Das wirklich Seltsame war nicht nur, dass die Spuren bedeuteten, dass noch jemand dort gewesen sein musste, sondern dass es Barfußspuren waren, keine Schuhabdrücke. Der Teil des Sees, an dem ich war, hatte keinen einfachen Zugang zum Wasser. Also war es nicht so, dass jemand seine Stiefel zum Schwimmen ausgezogen hätte. Und außerdem hätte ich sie am See gesehen. Das Anblick beunruhigte mich aus irgendeinem Grund. Warum hatte ich sie beim Laufen nicht gesehen? Haben sie mich beobachtet und wollten nicht, dass ich sie sehe? Es fiel mir schwer, nicht paranoid zu werden. Soweit ich erkennen konnte, führten die Spuren bis zur Baumgrenze, als hätte jemand den See beobachtet, und gingen dann direkt zurück in den Wald, weit hinein. Ich wollte ihnen nicht in diesen unbekannten Teil des Waldes folgen, also ging ich einfach zurück zu meinem Lager. Ich konnte nicht aufhören, zum See, oder besser gesagt zur Baumgrenze zu schauen, falls ich jemanden sehen würde. Ich sah nie jemanden. Als die Sonne unterging, wuchs die Paranoia wieder. Irgendetwas an diesen Spuren passte nicht, und die Vorstellung, dass sie wahrscheinlich immer noch in der Nähe waren, war kein beruhigender Gedanke. In der Dämmerung entfachte ich das Feuer neu mit reichlich Holz und setzte mich dazu. Ich tat mein Bestes, um nicht daran zu denken, aber es fiel mir schwer. Ein Teil von mir fühlte, dass meine Unruhe berechtigt war, während ein anderer Teil meinte, ich übertrieb ohne Grund. Doch nicht viel später, als es bereits dunkel war, hörte ich Schritte aus dem Wald näher kommen. Ich drehte mich sofort in die Richtung der Dunkelheit, aus der sie kamen. Es klang, als würden zwei Personen langsam auf mein Lager zugehen. Ich starrte sie an, bis sie plötzlich am Rand des Feuerscheins auftauchten. Es waren ein Mann und eine Frau, die zusammengingen und direkt dort stehen blieben, wo das Licht des Feuers reichte. Ich konnte ihre Gesichter nicht erkennen, nur ihre Silhouetten. Nicht einmal ihr Alter konnte ich einschätzen. »Kann ich Ihnen helfen?«, fragte ich. Sobald ich sprach, drehte sich die Frau um und rannte in den Wald davon, verschwand ganz. Aber der Mann blieb stehen, bewegte sich nicht und schaute nicht zurück. Erst dann bemerkte ich, dass er keine Schuhe trug. Es waren definitiv dieselben, die am See gewesen waren. Ich fragte noch einmal, ob ich ihm helfen könne, doch dann drehte auch er sich um und ging still in den Wald zurück. Innerlich war ich geschockt. Es war die beunruhigendste und seltsamste Begegnung, die ich je hatte. Fast so, als wäre sie nicht real gewesen. Ich wollte keine Sekunde länger in diesem Wald bleiben. Sofort begann ich, meine Sachen zu packen. Ich bin nicht der Typ, der bleibt, wenn die Dinge seltsam werden. Zum Glück war meine Ausrüstung leicht aufzubauen und abzubauen, sodass ich in wenigen Minuten alles verstaut und bereit zum Gehen hatte. Ich wusste nicht, wohin diese Menschen gegangen waren, aber ich wollte nicht dort sein, falls sie zurückkommen würden. Ich schob die nicht verbrannten Holzscheite vom Feuer weg, damit es kurz nach meinem Weggehen erlosch, und machte mich dann schnell auf den Weg in den Wald. Der Rückweg dauerte fast 2 Stunden. In den ersten 10 Minuten war ich sehr angespannt und wusste nicht, ob sie mir folgten. Aber je weiter ich wegkam, desto besser fühlte ich mich. Ich war etwa 40 Minuten unterwegs, als plötzlich völlige Stille im Wald herrschte, nicht einmal Grillen waren zu hören. Da hörte ich Schritte, die in der Nähe etwa 30 Meter von mir entfernt liefen. Es war definitiv eine Person, aber ich sah nichts und ging weiter. Nur ein paar Minuten später hörte ich die Schritte erneut, diesmal auf der anderen Seite. Die Schritte klangen leiser als normal, was mich denken ließ, dass sie barfuß liefen und es dieselben 2 vom See waren. Wenn sie mir bis hierher gefolgt waren, wer weiß, was sie vorhatten. Eine Weile hörte ich Schritte in der Ferne, kurze Ausbrüche, als würden sie mich heimlich beobachten und dann plötzlich weglaufen. Mir fällt nichts Gruseligeres ein als diesen Waldspaziergang. Trotzdem schaffte ich es irgendwie zu meinem Wagen. Ich konnte von dort wegkommen. Ich wünschte, ich hätte mehr zu erzählen oder wüsste, wer dieser Mann und diese Frau waren oder was sie dort machten. Aber ich habe nichts. Manchmal frage ich mich, ob sie überhaupt lebten. Ich weiß es nicht und bin mir nicht sicher, ob ich es wissen will. Ich bin nie zurückgekehrt. Ich bin eine 24-jährige Frau aus Nordarizona. Das ist vor ein paar Jahren passiert. Zu der Zeit lebte ich in einem kleinen Campervan und reiste an der Westküste entlang. Es gibt viele verschiedene Lebensstile, die Menschen in solchen Vans oder Wohnmobilen annehmen. Ich habe immer versucht, große Städte zu vermeiden und lieber in kleinen Orten zu übernachten, um zwischen den Zielen zu campen. Aber meistens habe ich es vorgezogen, in abgelegenen Gegenden zu campen. Mitten im Wald zu sein, ohne jemanden in der Nähe, war der Ort, an dem ich mich am wohlsten fühlte und das Reisen am meisten genoss. Ich glaube, es war zum Teil immer sicherer, allein im Wald zu sein, als Stealth-Camping auf einem vollen Parkplatz in einer Stadt zu machen. Versteh mich nicht falsch, es kann nachts trotzdem gruselig sein, aber ich wusste immer, dass ich dort draußen besser aufgehoben bin, ohne jemanden in der Nähe. In dieser Woche reiste ich langsam zwischen 2 großen Städten in Washington. Ich nahm mir Zeit, fuhr über Nebenstraßen und blieb mehrere Tage hintereinander auf Campingplätzen. An diesem Tag verließ ich die Hauptstraße und fuhr einen kleinen Erdweg hinein, der in den Wald führte. Es gab ein paar Parkmöglichkeiten, aber alle waren leer und es sah so aus, als wäre lange niemand dort gewesen. Also fuhr ich weiter, in der Hoffnung, am Ende einen größeren und schöneren Platz zu finden. Da war ein großer Kreis zum Parken. Er war nicht besonders malerisch, nur von Bäumen umgeben, aber groß, abgelegen und ruhig. Und in der Mitte gab es sogar einen Steinkreis für ein Lagerfeuer. Ich richtete meinen Van geradeaus und parkte. Da es Frühling war, regnete es in Washington fast jeden Tag, also gab es draußen nicht viel zu tun. Ich öffnete die Seitentür des Vans, damit frische Luft hereinkam, während ich auf meinem Propanherd kochte. Es war etwa Sonnenuntergang, also hatte ich noch einige Stunden, bevor ich schlafen ging. In den nächsten 30 Minuten verschwand die Sonne hinter dem Horizont und der Regen wurde stärker. Ich schloss die Tür, damit kein Wasser reinkam, und ließ stattdessen ein kleines Fenster hinten im Van einen Spalt offen. Ich setzte mich aufs Bett und schaute eine Serie auf meinem Laptop, aber mittendrin fiel mir ein Lichtschein auf, der durch das offene Fenster hinter mir auf den Bildschirm fiel. Bevor ich reagieren konnte, war das Licht weg. Es bewegte sich nicht, sondern ging aus, als hätte jemand einen Schalter umgelegt. Als ich mich umdrehte und aus dem Fenster sah, sah ich nichts. Es war sehr dunkel und der Regen prasselte draußen weiter. Ich hatte keine Möglichkeit zu wissen, woher das Licht kam oder was es war. Da ich auf einem Weg mit anderen Parkplätzen war, nahm ich an, dass es ein anderer Camper war. Vielleicht hatten deren Scheinwerfer sich irgendwie durch die Bäume geschlichen und mein Fenster angestrahlt, bevor sie das Fahrzeug schnell ausschalteten. Das einzige Problem mit dieser Theorie war, dass das Licht nicht von dem Weg kam, auf dem ich gefahren war. Hinter meinem Fenster waren nur Bäume. Vielleicht gab es einen anderen Weg, den ich nicht kannte. Aber ich konnte nicht viel nachforschen, also drehte ich mich wieder um und machte mit meinem Laptop weiter. Ab und zu schaute ich aus den Fenstern oder glaubte, draußen etwas zu hören. Aber bei dem Regen auf dem Metalldach war ich mir nicht sicher, ob ich wirklich etwas hörte oder nicht. Jedes Mal, wenn ich schaute, sah ich nichts, was bestätigen würde, dass da etwas war. Also machte ich mir keine großen Sorgen. Ich glaube, es war so gegen 10 oder 11 Uhr, als ich beschloss, den Tag zu beenden und schlafen zu versuchen. Ich machte alles im Van aus, schloss die Fenster und ließ die Rollos runter. Drinnen war es fast ganz dunkel. Ich kroch unter die Decken und versuchte zu schlafen. Normalerweise hatte ich keine Probleme einzuschlafen, aber an diesem Abend klappte es nicht. Leider wurde der Regen nach etwa einer Stunde schlimmer und der Donner begann. Er war so laut, dass es unmöglich war, auch nur zu versuchen zu schlafen. Etwa 2 Stunden später, mitten im starken Regen und Donner, schwor ich draußen etwas sich bewegen zu hören. Es war deutlich genug, dass ich sicher war, es wirklich gehört zu haben. Es klang, als würde jemand oder etwas rennen und einen Ast auf dem Boden vor meinem Van treten. Sobald ich das hörte, gab es keine weiteren Geräusche. Es war so dunkel, dass ich den Boden unter dem Fenster nicht sehen konnte. Je mehr ich schaute, desto unruhiger wurde ich. Ich hatte das Gefühl, jemand anderes beobachte mich. Ich ließ die Jalousie am Fenster wieder herunter. Ich saß da und versuchte, mich davon zu überzeugen, dass ich mir alles nur einbildete. Aber nur eine Minute später hörte ich eine Stimme. Es war eine männliche Stimme, in einem lauten Flüstern, als würde sie mit jemand anderem sprechen. Ich blieb still, zu ängstlich, um die Decken zurückzuziehen und wieder aus dem Fenster zu schauen, weil ich wusste, dass sie mich wahrscheinlich sehen würden, wenn sie es nicht schon getan hatten. Obwohl sie wahrscheinlich sowieso schon vermuteten, dass jemand im Van war, was es noch beängstigender machte. 2 oder 3 Minuten vergingen, in denen ich nichts anderes als Regen und Donner hörte, bis plötzlich etwas an der Schiebetür des Vans war. Es klang, als würde Plastik gebogen, als würde sich jemand gegen die Tür lehnen. Dann ein Schlag. Sekunden später klopften sie wieder. Obwohl ich sicher war, dass sie schon wussten, dass ich da war, hatte ich immer noch zu viel Angst, etwas zu sagen. Vielleicht waren sie sich nicht sicher, wie viele Personen drinnen waren oder ob ich ein Mann oder eine Frau war, also fühlte ich mich sicherer, still zu bleiben. 5 quälende Minuten vergingen, während die Schläge alle paar Sekunden kamen, ohne dass jemand etwas sagte. Sicher waren sie schon durchnässt und konnten bei dem Wetter nichts sehen. Aber dann sagten sie schließlich etwas. »Sheriff-Abteilung, machen Sie auf!« Ich glaubte ihnen keine Sekunde. Wenn das wahr wäre, warum hatten sie es nicht gleich gesagt? Sie klopften weiter und sagten, sie seien Beamte und ich solle die Tür öffnen. Es wirkte wie ein verzweifelter Versuch, mich ohne Gewalt zum Öffnen zu bringen. Langsam hob ich die Jalousie und schaute hinaus. Ich sah nur eine dunkle Gestalt in der Nähe der Tür, aber sie sah nicht so aus, als hätte sie Polizeiausrüstung. Ich war mir sicher, dass das sehr schlimm werden würde. Für 30 Sekunden überlegte ich, was ich tun sollte, während die Schläge immer ungeduldiger wurden. Schließlich entschied ich mich, das Risiko einzugehen, zum Fahrersitz zu gehen und zu versuchen zu fliehen. Kaum bewegte ich mich und startete den Wagen, hörte ich 2 Paar Schritte, die zur Seite des Vans rannten. Ich setzte zurück, genau in dem Moment, als eine Gestalt am Fenster neben mir auftauchte. Gott sei Dank blieb der Van nicht stecken und ich konnte auf den Weg hinausfahren. Während ich wegfuhr, sah ich kein anderes Fahrzeug auf dem Weg, was die Absichten dieser unbekannten Personen wahrscheinlich sehr beunruhigend machte. Ich erstattete im Landkreis Bericht, die natürlich sagten, dass dort in dieser Nacht kein Beamter war. aber ich bekam nie eine Rückmeldung. Es hätte dort draußen sehr schlimm ausgehen können, aber seitdem ist nichts mehr passiert. Ich habe ein paar Jahre lang nicht mehr gezeltet, aber vor kurzem habe ich nach langer Zeit wieder einen Trip gemacht. Wir waren insgesamt zu viert. Ich hatte ein paar Freunde eingeladen, die schon früher mit mir unterwegs waren, und einer von ihnen brachte seine neue Verlobte mit. Ich hatte einen Familiencampingplatz gebucht, aber in der Zeit, in der ich nicht dort war, hatte er sich verändert anders, als ich ihn in Erinnerung hatte. Die Bäume waren gesünder, die Büsche dichter, und insgesamt war das Laub farbenfroher und üppiger. Die Pfade, die früher durch den Wald um den Platz herum geschlängelt hatten, waren komplett von Gestrüpp überwuchert. Die Leute müssen dieses Gebiet während der Lockdown-Jahre vergessen haben, und so hat sich der Wald es natürlich zurückgeholt. Doch meine Campingbegleiter wussten das nicht zu schätzen. Früher waren wir uns alle einig gewesen, den Wald zu respektieren, aber diesmal verhielten sie sich anders. Ich kann nicht sagen, dass ich ihnen Vorwürfe mache. Die letzten Jahre waren hart, und es ist gut, sich zu entspannen. Aber es ist auch wichtig, sich daran zu erinnern, dass man im Wald ein Gast im Reich der Natur ist. Leider fingen meine Freunde, kaum dass wir uns eingerichtet hatten, an, sich wie eine Horde Studenten aufzuführen. Sie brachen Äste von den Bäumen, weil sie im Weg waren, tranken unmäßig viel Bier und warfen die leeren Dosen in den Wald. Sie streuten sogar Glut aus dem Lagerfeuer über den Campingplatz, nur um mit dem Feuer zu spielen. Sie ließen es aufflammen und löschten es im letzten Moment, bevor es außer Kontrolle geriet. Sie brachen buchstäblich jede mögliche Regel. Ich wurde wütend und forderte sie auf, damit aufzuhören, aber sie drückten mir einfach ein Bier in die Hand und sagten, ich solle mich entspannen. Ich versuchte, die Zeit zu genießen, aber im Laufe des Abends wurde auch ich müde. Während die anderen noch ums Feuer saßen, zog ich mich früh zurück. Ich war unruhig, obwohl ich körperlich gar nicht so erschöpft war. Ich war einfach schlecht gelaunt, und sie redeten extrem laut, schrien unnötigerweise über belanglosen Unsinn. Ich sah nicht auf die Uhr, aber ich weiß, dass es spät war, als sie endlich beschlossen, den Abend zu beenden. Es war, als würde der gesamte Wald aufatmen, als alle verstummten und einschliefen. Ich lag noch eine Weile da und lauschte den Insekten, lange genug, um der Einzige zu sein, der noch wach war. Dann stand ich auf, um noch einmal zu pinkeln. Ich verließ das Zelt und ging zum Rand des Waldes, um meinen Hosenlatz zu öffnen. Natürlich blickte ich in die Dunkelheit des Waldes. Als ich nach oben sah, konnte ich den zunehmenden Mond zwischen den Baumkronen erkennen. Dann, als ich gerade ausschaute, waren da nur Bäume und Schatten, bis ich etwas anderes sah. Ein paar Augen, die mich unverwandt anstarrten, fast weiß leuchtend. Ich erschrak und zuckte zurück, bedeckte mich und sah nur für einen Sekundenbruchteil weg. Als ich wieder hinsah, waren die Augen näher gekommen, nahe genug, um im Mondlicht die kleinsten Details zu erkennen. Es war eine Person, oder zumindest sah sie wie eine aus, die einfach so im Freien stand. Etwas an ihr war unheimlich. Ich wusste, ich sollte sie ansprechen, aber ich war zu verängstigt, um zu reden. »Hey, wer ist da?« Als keine Antwort kam, dachte ich daran, meine Taschenlampe einzuschalten. Ich fummelte in meiner Tasche nach der kleinen Lampe, die ich mitgenommen hatte, sah nur kurz weg, um sie einzuschalten und den Strahl auf die Gestalt zu richten. Natürlich hatte sie sich wieder bewegt, diesmal etwa 3 Meter näher, und jetzt waren nur noch etwa 9 Meter zwischen uns. Ich fluchte vor Angst, aber jetzt, wo etwas Licht auf sie fiel, wurden mehr Details sichtbar. Zuerst wollte ich es nicht glauben, aber ich starrte direkt auf die Verlobte meines Freundes. Sie trug dieselben Klamotten wie beim letzten Mal, sah genauso aus wie immer, abgesehen von den unnatürlich weiß reflektierenden Augen und der Art, wie sie dastand, als würde sie von unsichtbaren Fäden gehalten. »Hayley«, rief ich, »was machst du da?« Es gab eine kurze Pause. Dann sagte sie endlich etwas, aber ich war verblüfft über das, was ich hörte. »Was machst du da?« Sie wiederholte mich nicht nur meine Worte, sondern auch meine Stimme. Es klang genau wie ich. Aber Hayley war keine Imitatorin. Sie hatte solche Tricks nicht drauf. Verwirrt machte ich einen Schritt zurück und ohne zu zögern machte sie einen Schritt nach vorn, genau wie ich. Ich hielt inne, als ich das bemerkte, und versuchte, die Augen zusammenzukneifen, um besser zu sehen. Da dachte ich, dass sie vielleicht krank sein könnte. Es war ein hoffnungsvoller Gedanke, denn wenn ich nicht Haley ansah, wusste ich nicht, was ich da eigentlich vor mir hatte. »Haley, es ist spät«, sagte ich. »Du solltest nicht so draußen herumlaufen. Geht's dir gut? Brauchst du Hilfe?« Wieder antwortete sie nicht mit ihrer eigenen Stimme, sondern mit meiner. »Du solltest nicht so draußen herumlaufen.« Ein Schauer lief mir den Rücken hinunter. Plötzlich wusste ich, was auch immer hier vor sich ging, ich war nicht darauf vorbereitet, es allein zu bewältigen. Ich ging rückwärts Richtung Zelte, während Haley mir folgte, Schritt für Schritt, fast wie eine Marionette, die durch die Luft glitt. Als ich am Zelt meines Freundes ankam, hatte Haley die Waldgrenze überschritten und stand auf der Lichtung. Ich begann, gegen die Zeltplane zu schlagen und seinen Verlobten wach zu rütteln. »Steven, wach auf! Wir müssen Haley helfen! Komm schon, steh auf!« Der Reißverschluss öffnete sich und Steven steckte den Kopf heraus, verwirrt und genervt. »Wovon redest du, Alter?« knurrte er. »Haley geht's gut, Mann. Sie ist hier.« Er zog die Plane zurück und als ich hineinleuchtete, sah ich Haley in ihrem Schlafsack, die sich wegen des Lärms bewegte. Was zum Teufel, murmelte ich fassungslos. »Ich schwöre, sie war gerade draußen.« Ich drehte mich um und richtete das Licht dorthin, wo ich Haley gesehen hatte, aber da war niemand. Nichts. Keine Spur. »Alles okay, Mann?« fragte Steven. »Du siehst etwas mitgenommen aus.« »Ja, ich bin verdammt verängstigt«, schrie ich in einem Anflug von Panik. »Ich weiß nicht, was zum Teufel ich gerade gesehen habe.« »Da ist nichts, Bruder«, sagte Steven und deutete auf den Wald, wo tatsächlich nichts war. Oder zumindest nicht mehr. Ich versuchte, ihn davon zu überzeugen, dass ich etwas gesehen hatte, aber er ignorierte mich und sagte, ich solle wieder schlafen gehen. Er schloss das Zelt vor meiner Nase, aber es war unmöglich, dass ich jetzt in Mainz zurückging und mich entspannte. Stattdessen setzte ich mich ans Feuer, schürte die Glut und blieb die ganze Nacht dort wachsam, falls dieses Ding zurückkam. Die ganze Zeit war ich von Paranoia erfüllt. Jedes Geräusch jagte mir einen Adrenalinstoß durch den Körper und überzeugte mich, dass ich gleich diese tödlich weißen Augen wieder auf mich gerichtet sehen würde. Bei Tagesanbruch setzte ich einen Schlussstrich. Ich weckte alle und zwang sie, ihre Sachen zu packen und nach Hause zu fahren. Ich traf die Entscheidung, den Trip abzubrechen, was zu leichten Beschwerden der anderen führte. Niemand nahm mich ernst. Sie alle versuchten, mir einzureden, ich hätte halluziniert. Aber wir waren in meinem Auto gekommen und die Hälfte der Ausrüstung gehörte mir, also blieb ihnen keine andere Wahl, als mitzukommen. Die ganze Rückfahrt verlief in Schweigen. Seitdem stehe ich mit keinem von ihnen mehr auf gutem Fuß. Sie alle denken, ich gehöre auf den Kopf gestellt, aber ich weiß, dass ich nicht verrückt bin. Falls jemand schon von etwas Ähnlichem gehört hat, was ich gesehen habe, würde ich mich über Informationen freuen. Das Beste, was ich mir vorstellen kann, ist, dass etwas da draußen sich daran gewöhnt hatte, dass die Menschen für eine Weile verschwunden waren und die Gruppe, die ich mitbrachte, war nicht respektvoll genug, um willkommen zu sein. Oder vielleicht werde ich tatsächlich verrückt. Eins ist sicher. Ich glaube nicht, dass ich noch einmal campen gehe. Ich habe in meinem Leben einige beängstigende Begegnungen gehabt. Ich bin nicht sicher, ob das bedeutet, dass ich alt bin oder einfach ein Magnet für seltsame Dinge, aber diese hier verfolgt mich bis heute. Anfang der 80er, als ich 8 Jahre alt war, besuchte meine Familie meinen Onkel, der in einer ländlichen Gegend in Missouri lebte. Sie wohnten auf einem großen Grundstück, wo die einzigen anderen Bewohner der Straße Familienmitglieder waren, sodass es dort niemals Fremde gab. Deshalb schloss niemand seine Türen ab, denn Verwandte kamen ständig vorbei. Eines Abends, während wir dort waren, beschlossen meine Eltern, meine Tante und mein Onkel, in ein nahegelegenes Dorf zu fahren, um Bowling zu spielen. Meine Brüder, 11 und 12 Jahre alt, meine Cousinen, 6 und 14, und ich bin weiblich, blieben zu Hause. Es war noch hell, als die Erwachsenen losfuhren, aber dann begann es stark zu regnen. Und es wurde schnell dunkel. Wir spielten oft ein Spiel, das im Grunde Verstecken im Dunkeln war, aber das wir clevererweise Vampir nannten. In der Wohnzimmerecke lag eine dünne Matratze, auf der einige der Kinder nachts schliefen. Derjenige, der dran war, legte sich darauf, wickelte sie wie einen Sarg um sich und zählte bis Mitternacht. Bei Mitternacht stand er auf und suchte die anderen. Alle Lichter waren aus und man musste versuchen, zurück zum Sarg zu kommen, bevor man gefangen wurde. Weil das Haus auf dem Land stand, war es nachts stockdunkel. Man konnte nicht einmal die eigene Hand vor dem Gesicht sehen. Das bedeutete zwei Dinge für das Spiel. Erstens konnte man nicht wissen, wohin der Vampir schaute, also musste man das Risiko eingehen, einfach zu rennen. Und zweitens war man extrem verletzlich. Und ich bin mir sicher, Sie können sich vorstellen, wer von uns diesen Standards entsprach. Ben, mein 11-jähriger Bruder, war der Vampir und zählte gerade. Ich hatte mich etwa 2 Meter von ihm entfernt versteckt. Während er zählte, blitzte es plötzlich auf. Ich weiß nicht, ob ich schon zum Wohnzimmerfenster schaute oder ob der Blitz mich dazu brachte, aber im grellen Licht sah ich einen Mann, dessen Gesicht gegen die Scheibe gepresst war. Er hatte die Hände seitlich an den Kopf gelegt, als ob er spähte, und sah aus wie das Klischee eines unheimlichen Typen. Bullig, ungepflegter Bart und so weiter. Jedes Haar an meinem Körper sträubte sich sofort. Ich versuchte mir einzureden, dass ich nichts gesehen hatte, aber dann flüsterte Ben entschlossen, »Wenn hier jemand versteckt ist, bleibt ganz still.« Ich brachte kaum hervor, »Ich bin hier.« Genau in dem Moment leuchtete wieder ein Blitz auf. Der unheimliche Typ war noch da, aber er schaute nicht mehr durchs Fenster, sondern zur Haustür. Ben und ich wussten sofort, was als nächstes passieren würde. Von meinem Versteck aus war der Typ nur etwa 1,5 Meter von der Tür entfernt. Ben war genauso weit weg, aber mit einem Sofa dazwischen. Ben sprang über das Sofa und schloss die Tür ab, gerade als der Mann an der Klinke drehte. In diesem Moment entschied Ben, dass es besser war, dem Eindringling klarzumachen, dass Leute im Haus waren und wir ihn gesehen hatten. Also schaltete er die Verandalicht an, dann die Innenlichter. Das mag seltsam klingen, aber ich war zu verängstigt, um in Panik zu verfallen. Trotzdem war ich völlig auf Ben angewiesen, um zu wissen, was zu tun war. Er befahl mir, die anderen Türen abzuschließen und schrie den anderen zu, sie sollten rauskommen und die Fenster sichern. Ehrlich gesagt sind die nächsten Minuten in meiner Erinnerung verschwommen. Ich erinnere mich bis zu diesem Punkt mit extremer Klarheit und auch das Ende, aber die dazwischenliegende Zeit ist undeutlich. Ich weiß, dass ich die Seitentür und dann die Schiebetür am hinteren Ende des Hauses verschloss. Über die Jahre haben wir darüber gesprochen. Einige erinnern sich, dass wir ihn auch an der Hintertür sahen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich daran erinnere. Was ich klar weiß, ist, wie ich die Schiebetür schloss, erstarrte und Bens ruhige, aber bestimmte Stimme hörte. »Zieh den Vorhang zu. Hör mir zu, okay? Zieh den Vorhang zu.« Also tat ich es. Ben erinnert sich nicht an diesen Teil und ich erinnere mich nur an meine Angst und seine Stimme. Also bin ich unsicher, ob ich den Typen im Hinterhof sah oder nicht. Wir versuchten, die Polizei zu rufen, aber mein Onkel und meine Tante hatten eine gemeinsame Telefonleitung, eine Partyline, die nicht funktionierte, entweder wegen des Sturms oder weil ein Nachbar den Hörer nicht aufgelegt hatte. Für den Fall, dass Sie es nicht kennen, in sehr ländlichen Gegenden teilten sich mehrere Häuser eine Telefonleitung mit unterschiedlichen Klingeltönen. Man konnte aber auch einfach den Hörer abnehmen und die Gespräche der Nachbarn mithören. Wir versuchten auch, über das CB-Funkgerät meines Onkels Hilfe zu holen, aber wir erreichten niemanden. Mein Onkel war Jäger und hatte ein Regal mit Gewehren in seinem Zimmer, aber mein älterer Cousin hatte sie zu einem Jagdausflug mitgenommen. Das Einzige, was wir fanden, war eine Luftdruckpistole, die wie ein echtes Gewehr aussah. Ich erinnere mich lebhaft, dass Ben mich für das Telefon verantwortlich machte und meinen älteren Bruder Scott für das CB-Gerät. Währenddessen bewachte Ben selbst das kleine quadratische Fenster in der Haustür mit der Luftdruckpistole. Etwa eine halbe Stunde später sagte Ben, »Er ist zurück. Er kommt die Einfahrt hoch.« Die anderen erstarrten vor Angst, aber Ben öffnete die Tür, trat auf die Veranda, zielte mit der Waffe und brüllte, »Verschwinde sofort!« Dann hörten wir die Stimme unseres Cousins Kyle, der ein Stück weiter die Straße wohnte. »Du weißt, dass das nur eine Luftdruckpistole ist, oder?« Obwohl Kyle erst etwa 15 war, fühlte es sich an, als hätte er uns gerettet, indem er auftauchte. Er schien skeptisch gegenüber unserer Geschichte, als ob wir ihm einen Streich spielten, obwohl wir keine Ahnung hatten, dass er kommen würde. Trotzdem blieb er bei uns, bis unsere Eltern zurückkamen. Ehrlich gesagt, ich erinnere mich nicht, ob wir ihnen erzählten, was passiert war, als sie zurückkamen. Die Polizei wurde definitiv nicht gerufen. Wir setzten einfach unseren Besuch fort. Wir haben das Vampirspiel nie wieder gespielt, ohne diese Nacht zu erwähnen. Vor kurzem sprach ich mit Ben. Er hat keinen Account hier, aber er liebt es, dass alle denken, er habe alles richtig gemacht. Er sagte, die Geschichte deckt sich größtenteils mit seiner Erinnerung, aber der Typ war tatsächlich an der Hintertür. Wir hatten schon früher darüber gesprochen und ich dachte, er erinnere sich nicht daran, also war ich verwirrt. Laut ihm sah er, wie sich der Mann zum Hinterhof bewegte, während ich die Seitentür schloss, und sagte mir dann, ich solle die Schiebetür schnell verschließen. Diese Türen waren fast nebeneinander, also war ich die nächste dran. Laut Ben, und das ist, was ich dachte, aber ich wollte es nicht behaupten, ohne sicher zu sein, als ich den Riegel der Hintertür drehte, stand der Typ da und starrte mich an. Ich erstarrte für ein paar Sekunden, beobachtete ihn, und dann sagte Ben mir, ich solle den Vorhang schließen. Wir sahen ihn noch ein weiteres Mal im Vorgarten. Ich erinnerte mich die ganze Zeit daran, wollte es aber mit Ben bestätigen, bevor ich es erwähnte. Der Vorgarten war groß, mit einer langen Kiesauffahrt. Auf einer Seite der Auffahrt, weit vom Haus entfernt, stand ein Platz, an dem meine Cousins Autos reparierten. Ja, sehr klischeehaft. Während wir Wache hielten, sahen wir den Typen um eines der Autos, das sich später als Kyles Wagen herausstellte, herumschleichen. Als er es nicht starten konnte, verschwand er im Wald neben dem Haus. Danach sahen wir ihn nicht wieder. Das geschah im Jahr 2015. Ich hatte eine Reise mit dem Auto zu einem Wald unternommen, der ein paar Stunden von meinem Wohnort entfernt lag. Es gab dort eine Wanderroute, die zu einem verlassenen Feuerwachturm führte, und ich war sehr aufgeregt, diesen zu erkunden. Ich sollte erwähnen, dass es technisch gesehen illegal war, das Gebiet zu betreten oder dort zu campen, da es nicht instand gehalten wurde und strukturell unsicher sein konnte. Allerdings hatte ich online recherchiert und die meisten Leute meinten, es sei in Ordnung. Der letzte Beitrag, den ich dazu fand, war jedoch 3 Jahre alt, also wusste ich nicht wirklich, was mich erwarten würde. Ich fand einen kleinen Graben am Straßenrand, wo ich mein Auto parken konnte. Ich nahm meinen Rucksack mit Ausrüstung für 2 Tage und begann die Wanderung. Bei solchen Ausflügen gibt es in der Regel keine klaren Wege, also nutzte ich ein tragbares Satelliten-GPS, um sicherzugehen, dass ich in die richtige Richtung ging. Aber im Grunde bewegte ich mich die ganze Zeit durch unbekanntes Terrain im Wald. Die Wanderung von der Straße dauerte etwa 4 bis 5 Stunden. Je weiter ich vordrang, desto dichter und schwieriger wurde das Gelände. Ich hatte große Hoffnung, dass der Wachturm noch in gutem Zustand war, damit ich dort campen konnte. Aber wenn nicht, würde ich mir in der Nähe einen anderen Platz suchen müssen, um mein Zelt aufzubauen und zu schlafen. Nach mehreren anstrengenden Stunden durch den Wald kam ich schließlich an. Ich konnte das Gebäude zwischen den Bäumen hervorlugen sehen und als ich näher kam, schien es in passablem Zustand zu sein. Der Lack war natürlich verwittert, aber die Struktur wirkte stabil. Ich drückte gegen die Stützpfeiler und sie waren sehr fest, also wagte ich es, die Leiter hinaufzusteigen. Sie war aus Metall und fühlte sich stabil an, obwohl sie bei jedem Schritt quietschte. Oben angekommen war ich überwältigt von der Aussicht. Ich konnte praktisch den gesamten Wald überblicken. Weit und breit gab es keine Gebäude, Straßen oder Häuser, nur Wald. Nachdem ich die Landschaft auf mich hatte wirken lassen, ging ich über die Plattform und betrat den Turm. Er war sehr klein, nicht wie die großen Türme, die manchmal in Unterkünfte umgewandelt werden. Dies war nur ein Raum von etwa 15 Quadratmetern. In einer Ecke stand ein heruntergekommenes Bett, in der anderen ein alter hölzerner Schreibtisch und die gesamte Wand war mit morsch gewordenen Fenstern versehen. Es gab nicht viel zu sehen, also stellte ich meinen Rucksack ab, rollte meine Isomatte und meinen Schlafsack aus und wärmte eine Mahlzeit auf meinem kleinen Campingkocher auf. Als die Sonne unterzugehen begann, trat ich hinaus auf die Plattform, um den Sonnenuntergang zu beobachten. Es war ohne Zweifel einer der schönsten Ausblicke, die ich je hatte. Doch es verging schnell und bald war alles in Dunkelheit gehüllt. Der Himmel war bewölkt, sodass weder Mond noch Sterne zu sehen waren. Da es sonst nichts zu tun gab, saß ich noch eine Weile auf der Plattform. Etwa eine Stunde nach Einbruch der Dunkelheit sah ich etwas unten. Ein Licht bewegte sich zwischen den Bäumen. Das Seltsame war, dass es nicht wie künstliches Licht wirkte. Es hatte einen orangefarbenen Schimmer und flackerte, wie ein Lagerfeuer oder eine Fackel. Es bewegte sich zwischen den Bäumen, nicht weit von meinem Standort entfernt. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand zur gleichen Zeit wie ich an einem so abgelegenen Ort war, war äußerst gering, da es nicht einmal einen Pfad dorthin gab. Außerdem war es ziemlich seltsam, sich nachts ohne normale Taschenlampe und stattdessen mit einer Fackel fortzubewegen. Ich beobachtete, wie das Licht eine Weile zwischen den Bäumen umherzog, bis es hinter etwas verschwand und nicht wieder auftauchte. In den nächsten 30 Minuten blieb es verschwunden. Trotzdem blieb ich noch auf der Plattform sitzen, genoss die Ruhe und Stille der Nacht. Schließlich wurde es durch den Wind immer kälter, also stand ich auf, um noch einen letzten Blick zu werfen, bevor ich hineinging. Doch als ich hinuntersah, stand jemand dort, auf der Grasfläche zwischen dem Turm und dem Wald. Es sah so aus, als ob die Person mich direkt anschaute. Vielleicht war es derjenige mit dem Licht von zuvor. »Hallo?« rief ich, ohne zu wissen, was ich sonst sagen sollte. Die Person bewegte sich nicht und antwortete nicht. Es waren seltsame 10 oder 15 Sekunden, in denen wir uns einfach nur anstarrten, bis sie eine Hand hob wie zur Begrüßung oder als Entschuldigung. Dann drehte sie sich um und ging zurück in den Wald, immer noch ohne Licht. Natürlich war das unglaublich unheimlich, aber aus irgendeinem Grund war ich in dem Moment überzeugt, dass es einfach ein anderer Wanderer war, der im Turm übernachten wollte. Vielleicht wollte er nur sehen, ob jemand schon drin war. Ich weiß nicht, warum er zögerte zu antworten und nur die Hand hob. Ich blieb noch eine Weile draußen, aber da ich nichts weiter sah, ging ich hinein und schlüpfte in meinen Schlafsack, um mich aufzuwärmen. Es war etwas schwierig einzuschlafen, weil der Wind gegen die Fenster schlug und die Balken unter mir knarrten, aber schließlich schlief ich ein. Es ist schwer zu sagen, wie viel Zeit vergangen war, doch als ich aufwachte, hatte der Wind nachgelassen und draußen war es noch immer stockdunkel. Ich öffnete die Augen und fragte mich, warum ich so plötzlich aufgewacht war, doch dann hörte ich ein vertrautes Geräusch, das leise metallene Knarzen der Leiter draußen. Ich richtete mich auf, dachte zuerst, ich hätte mich verhört, aber dann hörte ich es wieder. Und noch einmal. Jemand stieg die Leiter hinauf. Ich konnte nicht sagen, wie weit sie entfernt waren. Ich hörte nur das Quietschen der oberen Sprossen bei jedem Schritt. Draußen war es durch die Fenster vollkommen dunkel. Ich öffnete meinen Schlafsack und stand auf. Das Herz schlug mir bis zum Hals. Ich griff nach meinem Rucksack und trat auf die Plattform hinaus. Während der 20 Sekunden, die ich dafür brauchte, wurden die Geräusche lauter und schneller, als würde sich die Person beeilen, bis sie plötzlich verstummten. Genau in dem Moment, als ich hinaustrat. Ich blieb einen Moment still stehen und wartete auf ein weiteres Geräusch. Dann ging ich langsam über den Rundgang und sah in Richtung Einstieg der Leiter. Niemand war da. Vorsichtig ging ich näher. Mein Herz hämmerte, als ich mich vorbeugte und hinunterblickte. Niemand war auf der Leiter. Ich war für einen Moment wie erstarrt, verwirrt und verängstigt, ohne zu verstehen, was zur Hölle gerade vor sich ging. Dann hörte ich plötzlich Schritte auf dem Rundgang hinter mir. Eine dunkle Silhouette huschte an den Fenstern auf der gegenüberliegenden Seite vorbei. Ohne zu zögern kletterte ich so schnell ich konnte die Leiter hinunter. Es war furchteinflößend, bei völliger Dunkelheit eine rutschige Metallleiter hinabzusteigen, während mein ganzer Körper vor Adrenalin zitterte und jemand hinter mir her war. Ich war etwa auf halber Höhe, als ich sah, wie sich ein Kopf von oben über die Kante schob. Ich hielt nicht an, bis ich den Boden erreichte und im Wald verschwand. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, warum ich meinen Rucksack mitgenommen hatte, als ich nachsehen ging. Aber es war die beste Entscheidung, die ich hätte treffen können. Vielleicht hat sie mir sogar das Leben gerettet. Mit meiner Taschenlampe und dem GPS fand ich den Weg zurück zu meinem Auto. Soweit ich weiß, hat mich niemand verfolgt. Ich fuhr von dort weg und sah nie zurück.